Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Kollegen über Weihnachten gesprochen. Ich habe ihn gefragt, feierst du mit deinen Lieben? Und er sagte, nein, mit meiner Familie. Und er nahm das so als Anlass, direkt mal weiterzureden. Noch mehr über Weihnachten zu schimpfen. Zu sagen, oh, das ist doch alles nur was für Verrückte. Da sind doch nur weltfremde Leute unterwegs. Da muss man doch ein bisschen verrückt sein, wenn man daran glauben kann. Oder daran glauben soll. Dass so ein Baby in diese Welt kam, irgendwie Gott oder auch Mensch, und das ein Retter sein soll? Völlig verrückt. Für ihn. Kennt ihr die Situation? Also ich kenne die sehr gut, wo mir erst im Nachhinein einfällt, wie schlagfertig ich hätte reagieren können. Ja? Schon mal gehabt, so eine Situation, wo euch dann in der Nacht danach oder im Tag danach einfällt, ja, ich hätte doch schlagfertig sein können. Ich bin doch eigentlich total schlagfertig und da hätte ich doch das sagen können. Ich bin immer nur einen Tag später schlagfertig. Und es gibt die Antwort und an dem Tag war ich aber schlagfertig. Ich hatte die passende Antwort. Ich habe direkt reagiert. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Das funktioniert eben immer. Immer, wenn ihr sprachlos seid. Ihr müsst einfach sagen, Alter. Alter passt ja wirklich immer dann, wenn man sich vielleicht so ein paar Sachen denkt, im Grunde genommen so ein paar Ideen hat, was man sagen könnte, aber so geschockt ist, dass man nicht traut, sich was zu sagen, oder? Mehr als Alter fiel mir nicht ein in dem Moment, weil ich ihn eigentlich nicht mit dem konfrontieren wollte, was ich direkt dachte. Weil wenn zu mir jemand kommt und spricht von etwas verrückt sein, wenn man an diese Sachen glaubt, und das Ganze wäre total weltfremd, dann klingeln bei mir sofort alle Glocken. Und das ist nichts Omnipräsentes, so was für jeden präsent sein müsste, das ist eine ganz persönliche Geschichte, die ich erlebt habe. Ich bin mit 16 aus einem anderen Land gekommen, aus einem anderen System. Ich kam aus der DDR hier nach Westdeutschland. Ich war 16 Jahre alt, war 1986. Jetzt könnt ihr rechnen, ich werde nächstes Jahr 50. Geht noch, oder? Der Bart ist grau, aber geht noch. Also, ich war mit 16 hier in diesem Land und ich suchte Orientierung. Ich suchte irgendwas, woran ich mich jetzt festhalten kann, weil all das, was vorher da war und Bedeutung hatte, war weg. Und ich fand zwei Menschen, die fand ich toll, die habe ich auserkoren. Der eine hieß Michael und der andere hieß Hans. Und vielleicht könnt ihr euch auch so denken, aus welchen Generationen die sein könnten. Ja, so ein Michael, der war damals so um die 30. Und Hans war damals schon Mitte 60, fast 70. Und ich habe Michael erzählt, dass ich mich mit Hans treffen werde, regelmäßig und mit ihm über Gott sprechen will. Weil ich hatte Fragen. Stimmt das alles? Kann das wahr sein, was wir da so erzählen? Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und habe mich gefragt, stimmt das alles? Oder rennst du da nur so einer Idee hinterher? Michael antwortete zwei Sachen. Er sagt, ja, ich kenne Hans. Und sie waren aus einer Kirchengemeinde. Michael sagte, Hans ist total weltfremd. An dem kannst du dich nicht orientieren. Der ist absolut weltfremd. Der hat keine Ahnung und ich glaube sogar, der ist verrückt. Also, ich kannte mich noch nicht so mit zwischenmenschlicher Kommunikation aus. Man rennt ja nicht sofort zum Nächsten und sagt, hör mal, der hat über dich gesagt. Ja, ich war 16 und mir brannte das auf der Seele und ich bin zu Hans gegangen und habe zu Hans gesagt, hör mal, Michael hat gesagt, ich soll mich nicht mit dir treffen, weil du weltfremd bist, Hans. Und ich konnte das sogar ein bisschen nachziehen, weil er erschien mir auch ein wenig weltfremd. Und vielleicht bist du auch verrückt, Hans. So wie du das alles glaubst mit Gott und an die Dinge herangehst. Und ich erwartete, dass Hans anfängt, sich zu rechtfertigen. Oder dass er empört ist über das, was Michael über ihn gesagt hat, dass Michael ihn weltfremd nennt. Es ist ja irgendwie auch eine Beleidigung, oder? Wer will schon weltfremd genannt sein? Und so wahr ich hier stehe, Hans fing an zu lächeln. Hans freute sich darüber, dass Michael ihn weltfremd nannte. Und er sagte, weißt du, wenn Michael damit meint, dass ich seit fast 50 Jahren mit meiner Frau zusammen bin, wenn das weltfremd ist, dann bin ich gern weltfremd. Wenn Michael damit meint, dass ich meine Rechnung mein Leben lang bezahlt habe und nie was bestellt habe, was ich mir nicht leisten konnte, wenn das weltfremd ist, dann bin ich gern weltfremd. Und wenn Michael damit meint, dass ich mich jeden Tag mit Gott beschäftige und mich frage, gibt es diesen Gott wirklich und welche Bedeutung hat er für mein Leben? Wenn Michael das weltfremd nennt, dann bin ich gern weltfremd. Und soll ich dir was sagen, Henrik, sagt er zu mir, ich glaube auch, dass wirklich das, was ich denke, komplett verrückt ist. Es ist absolut verrückt. Verrückt von den Maßstäben dieser Welt. Etwas weggerückt. Ich habe mich oft mit Hans getroffen und Hans hat mir erklärt, wie Gott so ist. Es waren tolle Treffen und ich werde es nie vergessen. Es hat mich unglaublich geprägt. Ich habe ihn, weil ich dann wegzog, nach so circa einem Jahr, habe ich ihn nur einmal wieder gesehen, nach 15 Jahren. Er umarmte mich, wusste meinen Namen noch und sagte, ich bete seitdem jeden Tag für dich. Verrückt, oder? Weltfremd, oder? Ist das nicht alles total verrückt, an Weihnachten glauben? An so ein Jesuskind glauben? Die Tage ist mir ein Zitat begegnet, was zu diesem etwas Verrücktsein für mich passt. Die Dinge sich verrücken lassen, mal von einem anderen Standpunkt sehen, selber etwas zur Seite rücken, so wie man Mobiliar in seiner Wohnung vielleicht manchmal, um an was Neues zu kommen, verrücken muss. Ich las ein Zitat von einem amerikanischen Schriftsteller. Man kann sagen, dass er ein Intellektueller war, lebte vor 200 Jahren und der sagte einen Satz, wo wir vielleicht alle gleich sagen, naja, klar, logisch. Aber es ist etwas, ein ganz klein bisschen verrückt. Er sagt, es reicht nicht, dass wir als Menschen gut sind, sondern wir müssen immer gut für etwas sein. Dieser Thoreau war Philosoph, er war christlicher Philosoph, schrieb aber auch Bücher. Sein berühmtestes Buch geht darüber, wie man im Wald überlebt, nur mal so zum Praktischen und weltfremd. Also ein ganz praktischer Mann. Aber es reicht nicht, gut zu sein, man muss gut für etwas sein. Ich wette, die wenigsten von uns würden, wenn man sie fragt, willst du ein guter Mensch sein, würden antworten, nein, das will ich nicht. Jeder von uns wird sagen, ja, ich möchte ein guter Mensch sein. Aber dann frage ich dich, wofür willst du gut sein? Was soll es gut sein, dass du gut bist? Ich möchte es nicht versäumen, euch darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Jesus erwachsen geworden ist. Dass er kein Baby geblieben ist, auch wenn wir es jedes Jahr so feiern. Und ich möchte euch ganz kurz auf eine andere Geschichte hinweisen, die nicht am Anfang seiner Zeit hier auf dieser Erde stand, nämlich sondern so ziemlich zum Ende seiner Zeit, kurz bevor er verhaftet worden ist und ans Kreuz geschlagen ist. Wir können gern darüber diskutieren, wie überliefert diese Geschichte ist und wie das alles genau so passiert ist. Und ich diskutiere mit jedem gern darüber, wie da so die Einzelheiten waren in dieser Krippe und in diesem Stall und wie das so alles war mit den Königen. Aber worüber wir sicher nicht diskutieren dürfen, sind die Berichte über Jesus, wie er hier auf dieser Welt dann gelebt hat. Sie sind belegt, nachweisbar und gerade diese Geschichte, die ich hier habe, die ist viermal aufgeschrieben worden von vier verschiedenen Personen in der gleichen Variante. Kein Wissenschaftler, kein ernstzunehmender Wissenschaftler streitet es ab, dass das so passiert ist. Es war der Moment, als man Jesus festnahm. Es kamen Soldaten und sie wollten ihn verhaften. Jesus wusste das. Er hat die ganze Nacht gerungen. Man sagt, er hat Blut geschwitzt vor Angst. Und sie kamen, wollten ihn festnehmen. Und dann war neben ihm einer seiner Jünger. Der zog sein Schwert. Ich frage mich, warum hatte der überhaupt ein Schwert? Also musste er auch mit einigem gerechnet haben. Und er schlug einem dieser Soldaten ein Ohr ab. Er wollte seinen Rabbi, seinen Meister verteidigen. Er wollte ihn bewahren davor, dass er festgenommen wird. Und Jesus sagte zu ihm, ist dir denn nicht klar, dass ich meinen Vater um ein ganzes Heer von Engeln bitten könnte? Steck dein Schwert wieder weg. Sein Jünger, in dem Fall war es Petrus, der war ab dem Moment verrückt. Das kann man an seinem Handeln erkennen. Er war ab dem Moment nicht mehr der, der er vorher war. Er war im ersten Moment orientierungslos. Er wusste nicht mehr, wie er handeln sollte in Zukunft. Wir kennen die Geschichte. Jesus wurde festgenommen und dieser Jesus Christus wurde ans Kreuz geschlagen. Ob er nun Sohn Gottes war, ob du das glaubst oder nicht, aber passiert ist das so. Nur dieser Petrus, der war ab diesem Moment ein anderer. Jesus hat seine Welt verrückt. Er hat ihm gesagt, dass der Friede bei ihm anfängt. Dass er sein Schwert stecken lassen soll. Und wenn es eine Weihnachtsbotschaft gibt, aus meiner Sicht, dann ist es die, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um uns zu sagen, wir sollen unsere Schwerter stecken lassen. Wir sollen Frieden schließen. Wir sollen aufhören zu kämpfen. Und wisst ihr, wenn ich jetzt anfangen würde, aufzuzählen, um euch persönlich anzusprechen, dann bräuchten wir mindestens eine Viertelstunde länger, wenn ich jeden einzelnen Punkt mir ausdenken würde, an dem du gerade stehst und an dem du gerade kämpfst. An dem du täglich dein Schwert ziehst und kämpfst. Und doch verlierst. Wenn es eine Weihnachtsbotschaft gibt, dann sagt Gott uns, lass dein Schwert stecken. Ich kämpfe für dich. Ich habe schon eine Lösung. Ich mache das für dich. Vielleicht wird dein Weihnachten, trotz dem, dass du mit deiner Familie feierst, auch ein Fest mit deinen Liebsten. Das wünsche ich dir. Und zwar vor allem auch deshalb, weil du jetzt an Weihnachten aufhörst zu kämpfen. Vor allem natürlich gegen die, mit denen du zusammen feierst. Aber auch gegen all das, was du so mit dir rumträgst. Ja, daran zu glauben, dass dieses Baby dir alle Sorgen abnimmt, daran zu glauben, das würde auch mir schwerfallen. Aber Jesus Christus ist groß geworden. Jesus Christus hat eine Botschaft für diese Welt, hat eine Botschaft für dich, eine Botschaft heute für dich und deine Familie. Lass Frieden sein in deinem Herzen. Und ich möchte dafür beten, dass das in deinem Leben passiert. Und ich bitte dich dazu aufzustehen. Großer Gott, was für eine besondere Nacht das war. Herr, wir begreifen das nicht, wie das gegangen sein soll, dass du in diese Welt kamst. Herr, selbst ich, der so an dich glaubt, ich verstehe nicht, wie das alles so funktioniert hat. Aber großer Gott, ich habe verstanden und wir wollen verstehen, welche Bedeutung du in dieser Welt hattest, welche Bedeutung du in unserem Leben haben kannst. Herr, keiner von uns steht an dem Punkt, wo der andere ist. aber wir sind hierher gekommen, weil wir diesen Moment feiern wollen, weil wir eingeladen wurden, dir zu begegnen. Herr, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier im Raum begegnest, dass du für jeden da bist und dass jeder Einzelne sein Schwert stecken lassen kann, dass er fühlt, dass er nicht mehr kämpfen muss, nicht einmal für dich. Und Herr, lass uns ein wenig verrückt sein. Lass uns ein wenig die Dinge, wie wir sie sehen, verrücken, dass wir sie neu sehen können, dass wir nicht immer mit den gleichen Augen schauen und vielleicht erkennen können, was für eine glorreiche Nacht es war, als du in diese Welt gekommen bist und damit alles verändert hast. Herr, du möchtest unser Leben ändern. Du möchtest es friedlicher machen. Du möchtest es gesegneter machen. Und darum bitten wir dich, Herr, jetzt hier in diesem Moment. Amen.